Ja, ich möchte mich auch hier ganz herzlich auch bedanken, dass ich hier sein darf und auch ganz liebe Grüße ausrichten, stellvertretend von der Gemeinde in Balingen-Endingen. Und ja, es ist immer schön, wenn man auch wieder alte Gesichter, bekannte Gesichter sieht und man fühlt sich hier einfach willkommen und aufgenommen. Und ja, es ist schön, dass wir verbunden sein dürfen. Ich möchte einfach auch noch kurz beten mit und Sie können sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, ich möchte von ganzem Herzen danken, dass du uns vereinst und verbindest und dass wir hier singen durften, auch wirklich darüber dankbar und froh sein dürfen, dass du uns die Sündenschuld vergeben hast, dass wir in dir das Leben bekommen haben und ja, so vieles. Und ich danke dir auch für dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden und dass wir es nicht nur hören, sondern dass du auch wirkst in unserem Leben, dass es Frucht trägt zu deiner Ehre. Amen. Ja, ich mache weiter mit meiner Reihe. Ihr wisst wahrscheinlich die 7 Ich-Bin-Worte von Jesus. Und heute kommen wir zu unserem 3. Ich-Bin-Wort. Das erste Lied eingangs war es auch eine Strophe, wo es darüber geht. Und das ist das Thema heute. Wir haben alle heute Morgen schon etwas benutzt. Und ich denke, das benutzen wir jeden Tag öfters. Und ihr habt vielleicht auch einen Gegenstand, einen Teil davon heute mitgebracht. Was meine ich oder was suche ich? Welcher Gegenstand? Ja, Autoschlüssel. Also es geht um was? Um welches Ich-Bin-Wort? Die Tür. Schlüssel passt zur Tür. Genau. Heute geht es um das 3. Ich-Bin-Wort von Jesus, nämlich wo er in Johannes Kapitel 10 davon spricht, dass er die Tür ist. Ja, wir haben heute alle Schlüssel mitgebracht und es gibt verschiedene Schlüssel. Ja, die gehören alle zu einem Schloss und ein Schloss gehört meistens zu irgendeiner Tür. Es gibt verschiedene Türen und doch verbindet irgendwie, also die Funktion einer Tür ist doch irgendwie eigentlich überall dieselbe, ja. Und es ist ein Alltagsgegenstand. Und ich habe mir selber, wo ich mir so Gedanken gemacht habe über das Thema, mir so vorgestellt, ein Leben ohne Türen wäre komisch, oder? Also irgendwie bin ich froh, dass es Türen gibt, weil allein schon bei den Gedanken, ja, auf die Toilette zu gehen, in öffentlichen Räumen oder sowas, Türen gehören da dazu oder zu Hause jetzt. Es hat so gestürmt und gewindet, dass man da eine Tür zumachen kann, eine Haustür. Ist doch klasse. Gestern war bei uns nur diese Falle drin, die Türfalle. Und da kam so ein richtiger Durchzug mal kurz beim Fenster auf und da hat sie uns die Tür aufgehauen. Gut ist, wenn eine Tür sicher und zu ist, ja. Und vor allem bei Gefahren oder beziehungsweise wenn es um Thema Schutz und Sicherheit geht. Türen, die kann man gar nicht mehr wegdenken aus unserem Alltag. Und wie schon erwähnt, Türen sorgen ja nicht nur für Ästhetik oder so, sondern es ist eine Funktion dahinter. Und ich habe mir auch so Gedanken gemacht, ist interessant, eine Tür, das sind eigentlich zwei Hauptfunktionen, die eigentlich so eine Tür erfüllt, wenn sie eine gute Tür ist. Das erste, natürlich, ist ein Ein- und ein Ausgang, ist eine Verbindungsstelle zwischen zweier getrennter Räume normalerweise oder Bereiche. Aber gleichzeitig ist auch eine Tür, wenn sie geschlossen ist, ist es eine Trennung. Ja? Ist irgendwie, sie schützt uns vor etwas und sie trennt zwei Räume voneinander. Wenn ich das jetzt vornehme, eine Mauer, die hat ja nur die Funktion von Trennung und von Schutz. Und ein Durchgang ohne eine Tür hat nicht die Funktion des Schutzes, sondern ist eigentlich nur offen ständig. Ja? Ist ein Durchgang, aber kein Schutz. Und allein in dieser Tür verbinden sich diese zwei Funktionen. Und das ist interessant, wenn wir uns mal so über das Gedanken machen. Unter gewissen Voraussetzungen ist es uns möglich, Schutz, aber auch eine Trennung zu haben. Und wie schon gesagt, es geht viel um das Thema Sicherheit bei Türen. Gestern war ich auf Arbeit und ja, da gibt es CNC-Maschinen, die haben Schutztüren, Spritzschutztüren, aber auch so, dass man einfach auch geschützt wird vor Werkzeuge und was weiß ich, vor drehenden Teilen, bei mir jetzt vor allem. Aber die Gebäude haben auch gewisse Schutztüren, hier ist eine Notausgangstür, vielleicht auch eine Brandschutztür. Es gibt Lärmschutztüren, wie schon erwähnt, so Windfänge, ist auch eine Schutztür. Es gibt spezielle Schutzschleusen für Reihenräume, Atomkraftwerke, wenn man dann darüber nachdenkt. Es gibt auch ganz klassische Tresortüren, um etwas abzuschließen, vor falschen Händen in Sicherheit zu bringen. Genau. Wenn es keine Gefahr gäbe, bräuchte man keine Türen. Und ja, dieser Schutz wäre auch nicht notwendig. Das sind so mal einleitende Gedanken zu unserem Thema heute, wo Jesus spricht im Johannesevangelium Kapitel 10 von diesem Ich-Bin-Wort jetzt auch. Ich bin die Tür. Ihr dürft mal nebenher aufschlagen, gerade das Evangelium von Johannes Kapitel 10. Und solange ihr aufschlagt, möchten wir auch noch mal ganz kurz zusammentragen, was noch mal so die Hauptthemen sind, wenn wir über die Ich-Bin-Worte Jesus sprechen. Der Johannes-Evangelium-Schreiber, also Johannes selber, der hat eine Zielsetzung mit seinem Evangelium. Die lesen wir auch im Kapitel 20. Weiß jemand, was die Zielsetzung des Johannes-Evangeliums ist oder von Johannes selber? Was möchte er erreichen, wenn der Leser das Evangelium, sein Evangelium, das er aufgeschrieben hat, liest? Was möchte er erreichen?
Jesus als Gott darstellen.
Genau. Sein Hauptanliegen ist es, uns Jesus vorzustellen als Gott, dass er Sohn Gottes ist. Und in Verbindung damit, ich habe es auch schon erwähnt bei dem letzten Mal, wo ich da war, diese Ich-Bin-Worte, die stehen auch nur im Johannesevangelium. Ist interessant, weil das sind Ich-Bin-Offenbarungen Jesu. Und die erinnern uns natürlich sehr stark auch an das Alte Testament, an den brennenden Dornbusch, wo Jesus sich selber als Ich bin, der ich bin, vorstellt. Und daher auch ganz wichtig dem Johannes, uns Jesus als Sohn Gottes vorzustellen. Und dass der Glaube an ihn, dass er ja durch diesen Glauben, dass wir Leben darin haben. So, dann lesen wir mal Kapitel 10 und wir werden dann einschließlich Vers 10 lesen, aber zunächst mal bis Vers 6. Das ist die Überschrift der gute Hirte. Also es sind zwei Ich-Bin-Worte, die wir heute lesen, aber ich werde heute nur die Ich-Bin-die-Tür behandeln. Und das nächste Mal, wenn ich da bin und so Gott will, werden wir uns den guten Hirten anschauen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafshirte hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Soweit. Aus dem Vorkapitel entnehmen wir, zu wem Jesus hier spricht. Und das waren die Juden. Da werden auch speziell die Pharisäer auch erwähnt. Er spricht hier zu den Juden, zu den Pharisäern, zu der Volksmenge, wo auch Pharisäer waren. Und er benutzt hier jetzt ein Bild, was damals zum Orient und zu der damaligen Zeit wirklich zum Alltag gehört hatte, weil die Juden, in dem das auch aus dem Alten Testament, das waren Volk, die lebten von diesem Viehzucht, von Schafeweiden und von Tieren, die sie versorgten, ja. Und so war das ein damaliges, wirklich ein alltägliches Bild. Ein Hirte, Schafe. Früher war das ein bisschen anders. Heute zäumt man die ja ein und dann versetzt man das immer wieder. Früher war das wirklich noch ganz, war der Hirte noch ganz aktiv mit den Schafen unterwegs. Und so gebrauchte hier dieses Bild. Wie war das damals? Tagsüber ist der Hirte mit den Schafen unterwegs gewesen. Hier lesen wir, oder später, er geht ihnen voraus. Und die Schafe folgen ihm. Und nachts werden die dann in so eine Schafshürde gebracht. Das gibt es heute auch nicht mehr so. Aber es ist so ähnlich wie ein eingezäunter Bereich. Es war meistens eine Steinmauer, 1,5 Meter hoch etwa, kreisförmig. Es könnten auch Zäune gewesen sein. Und da gab es nur einen engen Durchgang, Ein- und Ausgang. Und es war gerade mal so groß, dass vielleicht ein Schaf durchpasste. Und da wurden sie am Abend alle rein. Oft haben sich Hirten so eine Schafshürde auch geteilt. Also es waren mehrere verschiedene Schafe unterschiedlicher Hirten drinne. Und so waren die geschützt vor den Gefahren in der Nacht. Früher gab es in Israel auch noch gefährliche Tiere, die eine Gefahr darstellten natürlich für hilflose Schafe, wie Bären und auch Wölfe und Löwen. Heute gibt es sie ja nicht mehr dort. Und Genau, so waren die eigentlich geschützt vor den Gefahren, aber auch vor Dieben und Räubern. Und dann am nächsten Morgen hat der Hirte sie herausgerufen und sie erkannten ihn an der Stimme, nur seine Schafe, und dann kamen auch nur seine Schafe raus und dann zogen sie weiter auf die Weide. Und so ging das dann von Tag zu Tag, von Abend zu Abend. Und eigentlich ein schönes Bild, das der Jesus hier verwendet, und ich möchte versuchen, uns das irgendwie auf uns heute zu benutzen oder halt zu gebrauchen. Und genau, es wird wahrscheinlich so oder so ausgelegt werden können. Von dem her ist es vielleicht jetzt nur meine Gedanken, die ich einfach heute auch dazu weitergeben kann und möchte. Genau, so viel zu diesem Bild. Und Jesus gebraucht hier dieses Bild und es heißt im Vers 6, dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Und jetzt sitzt Jesus zum zweiten Mal an und jetzt kommt's, jetzt sagt er, ich bin diese Tür. Und ich lese weiter ab Vers 7. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ich habe jetzt so meine Predigt versucht, in drei Punkte, in drei Bereiche einzuteilen. Und die will ich mal so umnennen. Der erste Punkt, den wir uns jetzt anschauen werden, ist die Tür, die selig macht. Die Tür, die selig macht. Der Punkt 2 dann, die Tür, die schützt. Und der dritte und der letzte Punkt dann, die Tür, die zum Leben führt oder die auf die Weide führt. Und wir beginnen mit Punkt 1, die Tür, die selig macht. Wir haben vorhin das angesprochen, dass Mauern, dass Zäune eigentlich die Eigenschaft haben, zwei Räume voneinander zu trennen. Und wenn wir uns das geistlich jetzt mal betrachten möchten, dann müssen wir feststellen, dass diese größte Trennung, die jemals hier auf dieser Erde stattgefunden hat, die ist, die eigentlich im Garten Eden passiert ist. Als nämlich der Mensch durch die Sünde aus der Gegenwart, aus der Gemeinschaft von Gott getrennt wurde. Das war die größte Trennung, der größte, sag ich mal, Schnitt, auch Bruch, der stattgefunden hat, wo der Mensch aus der Gegenwart von Gott getrennt wurde und auch vom Leben dadurch. Vom Baum des Lebens wird es hier auch so erwähnt. Und seither ist zwischen Gott und uns Menschen eine Trennung, ein Zaun, eine Mauer. Und es gibt keinen Zugang, es gibt keinen Eingang, es gibt keine Möglichkeit von unserer Seite aus zu Gott. Und das müssen wir einfach mal so feststellen. Es gibt keinen Eingang, es gibt auch keinen Eingang zum Leben und zu Gottes Segnungen dadurch. Alles abgeschnitten. Aber wir wissen es, wie wunderbar Gott in seiner großen Gnade, in seiner großen Liebe und in seiner großen Barmherzigkeit. Der hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und hier ist er, der redet, Jesus Christus, und sagt, ich bin Tür, ich bin der Eingang, ich bin derjenige, der diese Trennung, diese Kluft überbrückt, der diese Tür durch diese Trennung der Mauer, durch diesen Zaun wieder ermöglicht. Und das finde ich so wunderbar, eigentlich das mal aus diesem geistlichen Aspekt hier zu betrachten, was das eigentlich bedeutet für uns. Durch sein stellvertretendes Opfer, das, was er für uns vollbracht hat, haben wir Zugang zum Leben, zu Gott selbst. Jesus sagt im Vers 8, alle, die vor mir kamen, die sind Diebe und sie sind Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Und er sagt auch weiter, deren Absicht ist es eigentlich nur zu stehlen und zu verderben und zu töten. Und wie bei allen Ich Bin-Worte, und das ist auch interessant hier, erhebt Jesus hier Anspruch auf Absolutheit. Und das ist ganz wichtig. Jesus sagt, ich bin die Tür. Er hat auch gesagt, ich bin das Brot. Er hat auch gesagt, ich bin das Licht. Und auch hier sagt Jesus nicht, ich bin irgendeine Tür von vielen Türen, sondern ich bin die Tür. Und das ist hier ganz wichtig, dieser Anspruch, den Jesus hier erhebt, auf dieses Absolute. Es gibt nur eine Tür und die bin ich. Und wenn sich Jesus hier als die Tür vorstellt, und wir denken jetzt zurück, was ich schon erwähnt habe, diese zwei Hauptfunktionen, einmal Ein- und Ausgang zu sein von der Funktion her, aber auch eine Trennung zu sein, das ist auch dann auf Jesus zu beziehen. Jesus ist für uns und darf für jeden Menschen dieser Weg sein, diese Tür sein zum Leben, zu Gott, Ein- und Ausgang zu sein, aber gleichzeitig, wie es eine Tür auch ist, wenn sie geschlossen ist, bleibt sie eine klare Trennung. Und das möchte ich auch hier nochmal betonen und auch nochmal erklären. Nämlich, Jesus bleibt auch eine Tür der Trennung für die, welche nicht sich entscheiden, diese Tür zu benutzen. Es liegt also an uns, ob wir diese Tür benutzen. Ich werde später nochmal drauf kommen, die Tür ist offen. Wir dürfen durch sie hindurchgehen. Sie ist nicht für uns verschlossen. Aber es liegt an uns, sie zu benutzen. Ansonsten bleibt Jesus auch eine Trennung. Eine Trennung. Es liegt an uns. Ja, das ist dieser große Punkt, den ich auch hier nochmal erwähnen möchte. Diese zwei Haupteigenschaften der Tür, die sie auf Jesus beziehen. Im Grunde ist ja eine Tür, die verschlossen ist, also dasselbe wie eine Mauer. Ja? Ich denke, ein Dieb, der würde niemals über eine sichere Tür versuchen einzubrechen. Er würde eher versuchen, über vielleicht eine Kellertür einzutreten oder eine Hintereingangstür oder auf einem unsicheren, gesicherten Weg, aber niemals über eine verschlossene, verriegelte Haustür. Das ist eigentlich das Sicherste an einem ganzen Haus. So ist es hier auch. Und damit möchte ich das eigentlich auch für Jesus so verdeutlichen und sagen, keiner kommt eigentlich an Jesus so vorbei. Dieser Versuch, über Zäune zu klettern, um das Leben zu erreichen, über Mauern zu steigen, der ist zum Scheitern verurteilt. Keiner kommt an dieser Tür Jesus vorbei. Es gibt nur diesen Weg. Es gibt kein Fenster zur Seligkeit, um jetzt diesen Punkt 1 nochmal zu erwähnen. Es gibt keinen Hintereingang zu Gott. Und es gibt auch keine Kellertür zum wahren Leben. Es gibt nur diese eine Tür. Und wir haben auch Schlüssel schon erwähnt. Es wird hier in dem Text nicht erwähnt, da spricht Jesus nicht von Schlüssel, aber ich möchte es mal so bildlich auch uns darstellen. Es gibt einen Schlüssel, der uns ermöglicht, diese Tür zu betätigen und einzutreten. Und dieser Schlüssel heißt Glauben. Und wir alle, jeder Mensch, hat die Möglichkeit, diesen Glaubensschlüssel zu benutzen und zu gebrauchen. Und dann öffnet sich diese Tür für einen zum wahren Leben, zu Gott und zu seinen Segnungen. Jesus sagt, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden. Das ist das Größte, das Wunderbare, wo wir auch vorher singen können, dann können wir glücklich sein, wenn wir das wissen dürfen, dass wir gerettet sein dürfen. Wenn wir diesen Gebrauch gemacht haben von dieser Tür. Das ist auch eine schöne Tür im Alten Testament, ihr kennt sie alle, von der Arche, Arche Noah. Da war auch ein Eingang, eine Tür. Aber daran hat sich alles entschieden, ob du gerettet wurdest oder nicht, ob der Mensch damals vor diesem Gericht Gottes verschont geblieben wurde oder nicht. Und es reicht nicht, voll Bewunderung vor dem Gnadenangebot Gottes stehen zu bleiben und es nicht zu benutzen, nicht die Tür hineinzutreten. Jeder, der damals vor dieser Arche stand und nicht hineingegangen ist aktiv, der blieb draußen. Und als die Zeit dann vorbei war, die Gnadenzeit, dann gab es einen zu spät. Und daher auch mein Aufruf für jeden hier auch, der sich noch nicht entschieden hat, aktiv und wirklich von ganzem Herzen Jesus als die Tür zum Leben zu benutzen und zu gebrauchen und dieses Gnadenangebot Gottes anzunehmen, der tut es heute. Weil ich habe eine wunderbare Botschaft. Es gibt einen heute noch. Daher gibt es auch noch jetzt noch kein zu spät. Aber wir wissen nicht, was morgen ist. Ich komme zu Punkt 2. Die Tür, die schützt. Es hat jemand mal gesagt, Jesus ist eine Schutztür. Und Jesus ist keine Dreh- und auch keine Falltür. Und das fand ich eigentlich so schön, wenn man mal sich darüber jetzt so Gedanken macht. Jesus ist eine Schutztür, keine Dreh- und auch keine Falltür. Wo liegt der Unterschied? Eine Schutztür, Eine gute Schütztür, die hält, was sie verspricht. Und im Gegensatz dazu eine Drehtür ist auch eine Tür irgendwie, aber die ist für jeden frei zugänglich. Hinter einer Drehtür kann man sich nicht schützen, ja? Da kann jeder rein und raus, wie er will. Eine Falltür dagegen, wenn die mal zu ist, dann bleibt die zu. Ich finde, eine Falltür gleicht eher so eine Gefängnistür. Und doch ist Jesus, so möchte ich es jetzt mit Punkt 2 auch beschreiben, eine Schutztür. Keine Drehung, noch keine Falltür, keine Gefängnistür. Wir können uns hinter Jesus wirklich sicher wissen und gleichzeitig müssen wir uns das so vorstellen, dass wir uns gegen unseren Willen gefangen, dass uns Jesus gegen unseren Willen gefangen hält. Und ich denke, das meinen ganz viele Menschen, die meinen, wenn ich mich für Jesus mal entscheiden und für die Nachfolge und für das Leben im Glauben, dann bin ich irgendwie gefangen gegen meinen Willen und ich kann nicht mehr tun, was ich möchte und es gleicht einem Gefängnis. Und das ist eigentlich die größte Lüge, die wir Menschen eigentlich glauben können. Weil Jesus sagt auch nur im Kapitel 8 davor, doch davon, er spricht davon, wenn der Sohn frei machen wird, der ist wirklich frei. Jesus spricht von Freiheit. Und das ist, glaube ich, was der Mensch vielleicht hier nicht versteht. Was bedeutet es, frei zu sein? Frei. Ich denke, wenn man so Menschen auf der Straße fragen würde, was bedeutet Freiheit, wird vielleicht vielen werden vielleicht mit der Antwort kommen, ja, dann darf ich tun und lassen, was ich möchte und ja, bin einfach frei, wohin zu gehen, wohin ich will und das ist Freiheit für mich. Aber ist das wirklich Freiheit? Ich dachte so, schauen wir mal in so Ländern, also gibt es leider auf dieser Erde, wo Anarchie herrscht, wo jeder tut, was er will, frei ist. Und schaut euch mal die Menschen an, die Leute dort an. Sind die glücklich? Sind die glücklich oder sind die nicht eher voll Angst? Weil sie ständig in dieser Angst leben, dass das Böse sie dadurch irgendwie betrifft. Und so ist es ja. Der Mensch ist ja von Grunde auf leider so böse. Und wenn der Mensch nicht unter einer Herrschaft ist, die gut ist, dann ist diese Freiheit, wie er sich sie vorstellt, dass jeder tun kann und lassen kann, für einen selber eine Bedrohung. Daher, wahre Freiheit bedeutet, unter der Herrschaft eines guten Herrn zu sein. Wiederhole. Wahre Freiheit bedeutet, unter der Herrschaft eines guten Herrn zu sein. Was hat es mit der Tür zu tun? Es gibt viele Türen in unserem Leben, die sehen so vielversprechend aus, die sehen so stabil aus, so sicher, so fest. Aber der Mensch glaubt dieser Lüge oft und meint ja, dass diese Türen ihm wirklich diese Sicherheit bieten können. Aber eigentlich, im Grunde, tiefer gesehen, könnten sie sich genauso ja, hinter Pappmasche verstecken. Wie viele Menschen, und da geht es auch ums Thema Vertrauen, wie viele Menschen legen ihr Vertrauen heute auf ihr Geld, auf ihr Reichtum oder auf menschliche Beziehungen, die sie vielleicht haben? Wie viele Menschen legen ihr Vertrauen, ihre Sicherheit auf ihre Gesundheit, auf Sozialsysteme? Ich bin gerade dabei, meine Versicherung wieder abzudaten und ein bisschen zu wechseln und so. Und da bin ich auch, da gibt es keine Grenzen nach oben, oder? Man kann ja alles versichern heutzutage. Ist ja auch nicht schlecht. Ich möchte nicht sagen, dass die Zahnzusatzversicherung schlecht sei. Aber ich sag mal, die größte Bedrohung für dich und für uns Menschen in unserem Leben, nämlich der Tod, und nicht nur der irdische, sondern der zweite, der wirkliche Tod, nennt mir eine Versicherung, die man abschließen könnte gegen die Gefahr, gegen die Bedrohung in unserem Leben. Da gibt es keine. Die Tür macht deutlich, es gibt nur zwei Seiten. Es gibt nur zwei Seiten. Es gibt eine sichere und es gibt eine unsichere. Es gibt eine geschützte und es gibt eine ungeschützte. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir ohne Gott wenn wir nicht auf der Seite Gottes stehen, wir unter der Herrschaft und unter der Gewalt des Teufels sind und der Sünde. Es gibt nur diese zwei Seiten. Und wir sind dieser Gefahr und dieser Macht ausgeliefert. Wir stehen auf der Abschusslinie. Wir sind vogelfrei, mehr oder weniger. Ungeschützt. Gefundenes Fressen für den Feind. Ich möchte ein Bild, wie Schafe auf der Weide, nachts. Die sind hilflos. Das möchte Jesus vielleicht auch hier verdeutlichen, wenn er dieses Bild hier anspricht. Ich denke aber nur hinter dieser einen Tür, Jesus Christus, wenn wir hinter dieser Schutztür, hinter Jesus stehen, da sind wir wirklich sicher. Weil wir wissen, er hat die Macht. Er hat dem Feind, er hat ja, dem Tod die Macht genommen. Er hat über Sünde, Tod und Teufel triumphiert, sagt die Bibel auch. Und nur er ist die eine Tür, die einzige Tür, die wirklich hält, was sie verspricht. Ich komme zu Punkt 3, zu dem letzten Punkt. Die Tür, die zum Leben führt oder zur Weide führt. Wir haben ja gelesen, dass Jesus sagt, ich lese nochmal Vers 7, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wir Menschen, wir benutzen ja täglich unsere irdischen Türen, aber wir benutzen eigentlich täglich auch Türen in unserem Leben und viele Menschen, wie schon erwähnt, die gleichen eher so Dreh- und so Falltüren in unserem Leben. Wie viele Menschen bewegen sich ständig in diesem Kreislauf des Lebens, sag mal diese Drehtür, so schnell wie man reinkommt, ist man wieder draußen. Ein Leben der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit, der Sterblichkeit. Und wie viele Menschen geraten auch in diese Falltür, in diese Falle, in diese Gefängnistür, werden beherrscht dann in einer Gefangenschaft von Süchten, ja, Drogen, Alkohol und so weiter und werden eigentlich vom Teufel gefangen gehalten. Und es gibt, wie schon erwähnt, nur eine Tür, die wirklich hält, was sie verspricht. Und das ist Jesus. Alle anderen Türen, die sehen vielleicht sehr schön aus. Ich möchte es mit diesen zwei Wegen auch vielleicht erklären. Es gibt ja diese breite und diese schmale Pforte oder der breite Weg, der zum Verderben führt und diese enge Pforte, die zum Leben führt. So kann man sich vielleicht auch vorstellen. So viele Türen und diese breiten Tore, die so viel versprechend aussehen und der breite Weg, der so viel Freiheit irgendwie uns suggeriert, der führt doch nur zum Tod und der beutet uns am Ende nur aus und kostet uns das Leben. Aber da gibt es eine kleine Tür, vielleicht ja, eine enge Pforte, die nennt sich Jesus Christus. Jesus ist die Tür, die zum wahren Leben führt. Und ich möchte jetzt nicht, es wäre wie der erste Punkt, zur Seligkeit, ich möchte das jetzt aufs Leben hier beziehen, nämlich ein Leben hier auf Erden schon, das sich wirklich lohnt zu leben. Das wahre Leben. Ein Leben mit Gott und mit den Segnungen, die er uns verheißt. Ich dachte so, um jetzt praktisch zu werden auch am Ende. Wir benutzen doch jeden Tag unsere Haustür, um zur Arbeit zu gehen, einkaufen zu gehen, unsere ja, Besorgnisse einfach für das Alltags zu erledigen. Wie oft benutzen wir diese Tür? Und die Frage vielleicht auch auf an dich und an mich gerichtet, wäre es nicht schön, wenn genauso oft, wie wir unsere Türen, unsere alltäglichen Türen im Leben benutzen, wenn wir alles, all unser Tun, genauso mit Jesus tun würden. All unsere Tätigkeit, der wir nacheilen im Leben, mit Jesus, durch Jesus tun. Wortwörtlich gesagt, dass Jesus Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens ist. Ich denke, wenn das Wirklichkeit ist in unserem Leben und wird, ja, wäre, dann würden wirklich diese Verheißungen wahr werden, dass all unser Tun im Segen Gottes auch wäre. Und das hat Gott uns verheißen in seinem Wort. Da gibt es viele Bibelstellen, ich möchte nur zwei erwähnen, auch aus dem Alten Testament. Da heißt es dann, gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Oder der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Da habe ich mich selber so die Frage gestellt, wie ist es in meinem Leben? Und ich habe festgestellt, dass es leider nicht so ist, dass ich oft es vergesse. Und vielleicht so einen kleinen praktischen Hinweis, vielleicht auch vielleicht hilft es, wenn wir vielleicht zu Hause uns eine kleine Notiz machen an unserer Zimmertür und der Haustür, wo drauf steht, ich bin die Tür. Und dass wir daran erinnert werden, dass wir alles, was wir tun, in die Hand nehmen, dass Jesus dabei sein möchte, dass wir es durch ihn und mit ihm machen. Beim nächsten Mal, wenn wir uns den Hirten anschauen, dann verdeutlicht es noch mehr, dass Jesus mitgehen möchte. Die Tür zeigt uns eigentlich mehr oder weniger, darauf kommt es an, dass wir durch ihn das machen. Der Hirte zeigt uns später dann auch, dass er mit uns geht und uns vorangehen möchte. Und so viel zu dem praktischen Teil, nämlich die Tür, die zum Leben zur Weide führt. Und nochmal ein Aufruf für jeden, der noch nicht Jesus wirklich als seinen Herrn und Heiland aufgenommen hat im Leben. Das Leben mit ihm, das gibt wirklich wahren Leben und das lohnt sich zu leben. Ja, ich möchte zum Schluss kommen schon. Heute geht gar nicht so lang. Eigentlich fasst Jesus das alles jetzt gesagt, er auch schön zusammen in seinem 10. Vers, im 10. Vers. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Und mit den Worten möchte ich eigentlich auch schließen und nochmal erwähnen. Die Tür ist offen. Mach Gebrauch von ihr. Und für jeden, der schon mit Jesus unterwegs ist, uns möchte ich auch dazu aufrufen und uns dazu ermutigen. Und ich finde es auch schön, dass ihr auch wieder einen Weihnachtsstand habt, dass wir das weiter sagen, dass wir Menschen dazu einladen, diese Tür zu betreten, dass wir ihnen es vorleben oder auch erklären, wie wir den Schlüssel des Glaubens gebrauchen, damit wir zur Seligkeit gelangen. Dass wir nicht wie Türsteher vor dieser Tür stehen, wie die Pharisäer, die ja durch Gesetzeswerken den Weg versperrt haben, sondern dass wir wirklich Menschen einladen, die noch verloren sind. Besonders jetzt auch in der kommenden Weihnachtszeit. Und es wird immer dunkler um uns herum, dass wir ein Licht sind und dass der Herr uns auch gebraucht. Amen. Ich möchte auch noch kurz beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Tür bist und dass die Tür offen ist und dass wir wissen dürfen, dass du keinen davon weißt, dass jeder, der im Glauben kommt und anklopft im Glauben, dass ihm aufgetan wird, dass du nur darauf wartest, dass wir kommen. Und danke, Herr, dass wir nicht gefangen sind, dass du uns nicht gefangen hältst, sondern dass das Leben mit dir wirklich ein Leben in der Freiheit ist, dass die Nachfolge, die wirklich auf Freiwilligkeit immer beruht und dass wir dir folgen, weil wir folgen wollen, weil wir wissen, dass wir unter deiner Herrschaft einen so guten Herrn haben und der das Beste für uns möchte. Dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken. Du siehst auch, wer noch nicht gerettet ist und wer dich noch nicht gebraucht hat als diese Tür zum wahren Leben und dir Vertrauen geschenkt hat. Du weißt, wer es ist und auch unseren Familien, unsere Verwandten und Freunde. Du kennst jeden mit Namen und du möchtest jeden retten. Und ich möchte dich bitten, dass du, Herr, wirkst und uns auch dazu gebrauchst, dass wir wirklich solche Menschen sind, die einladen zu dir und es auch wirklich auch vorleben. Und so möchte ich dir von ganzem Herzen danken dafür, dass wir, wie schon erwähnt, dich als unseren Herrn haben und dass wir wissen dürfen, auch dass wir geschützt sind vor allen Angriffen, wenn wir hinter dir bergen uns dürfen. Dafür möchte ich dir danken. Segne auch die Gemeinde hier und die Geschwister. Hab Dank, dass wir auch verbunden sein dürfen und uns einander haben. Amen.